Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 129, erschienen am 23. Dezember 2025. Die ESA-Raumsonde JUICE ist auf dem Weg zum Jupiter. Anfang der 2030er Jahre soll sie das Jupiter-System und besonders die Monde Europa, Callisto und Ganymed untersuchen. JUICE hat dafür eine ganze Reihe an Instrumenten an Bord. Eines davon ist das Particle Environment Package PEP zur Teilchen- und Plasmaforschung. Für dieses Instrument entstand am Institut für Weltraumphysik IRF in Kiruna der Sensor JDC. Ich sprach am IRF mit Dr. Martin Wieser und Philipp Wittmann über das Instrument und die Forschung am Jupiter. Wie immer gibt's im Anschluss einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber.
Titelthema.
Als ich in Schweden war für die Startkampagne der Höhenforschungsrakete Marfois 15, da besuchte ich auch das Institutet för Rymdfysik, also das Institut für Weltraumphysik. Dort zeichnete ich am 5. November 2024 zwei Interviews auf. Das erste habe ich mit Episode 112 veröffentlicht, da ging es um Polarlichter. Im zweiten Interview, das erscheint nun in dieser Episode, da geht es um die Raumsonde JUICE. Die ist inzwischen schon über 2,5 Jahre unterwegs zum Jupiter-System und soll dort die Eismonde des Jupiter untersuchen. JUICE war hier im Podcast schon einige Male Thema, so gab es bereits Interviews zu den Instrumenten Gala und Janus. In dieser Episode geht es um ein weiteres Instrument. Im folgenden Interview sprechen wir über das Instrument PEP. Das steht kurz für Particle Environment Package. Darin verbaut sind eine ganze Reihe Sensoren, einer davon heißt JDC.
Ich bin Martin Wieser, ich bin Senior Scientist am Swedish Institute for Space Physics oder Institutet für Rymdphysik, wie es auf Schwedisch heißt. Ja, was ich hier tue, ist, ich baue Instrumente, die schlussendlich auf irgendwelchen Satelliten in den Weltraum fliegen und da Messungen vornehmen. Und dann natürlich analysiere ich Daten von diesen Instrumenten.
Und ich bin Philipp Wittmann, ein Forschungsingenieur auch am Swedish Institute of Space Physics oder kurz IRF. Und ich habe meine Doktorarbeit über JDC, das Thema oder eines der Themen des heutigen Podcasts, geschrieben und arbeite jetzt auch noch am Particle Environment Package, das Instrument, in dem JDC ist, mit.
Wenn man jetzt dieses Institut sich anschaut, das gibt's ja auch schon eine ganze Weile. Woran arbeitet das Institut hier? Was wird hier so insgesamt gemacht?
Ja, so wie der Name sagt, Swedish Institute of Space Physics, also man betreibt Weltraumforschung und man betreibt das auf alle möglichen Abstandsskalen. Also man beginnt am Boden. Wir haben Kameras, die nach oben schauen, die Polarlichter aufzeichnen, wenn man nachher höhenweise etwas nach oben geht. Wir haben Radarsysteme betrieben, die Mesosphäre untersucht haben. Und dann natürlich da, wo ich mehr zu Hause bin, wirklich in der Umlaufbahn oder noch weiter weg, ja, beim Mond oder bei anderen Planeten, wo wir Messungen betreiben. Und ja, untersuchen, wie die Umgebung da aussieht, wie die Sonne im weitesten Sinn mit diesen Objekten, die wir da anschauen, wechselwirkt.
Ihr habt es gerade schon gesagt, wir sprechen heute über ein Instrument oder ja noch genauer über einen Sensor in einem Instrument an Bord der Raumsonde JUICE. Über diese Sonde gab es hier im Podcast schon ein paar Episoden, aber für die Menschen, die sie vielleicht nicht kennen, mögt ihr kurz beschreiben, worum es dabei geht. Was ist JUICE?
Ja, also JUICE ist eine Mission der ESA zum Planeten Jupiter oder genauer zu den eisigen Monden von Jupiter. Ja, man fliegt zum Jupiter und wird sich drei Monde genauer anschauen und einen speziell. Also der wird mit Europa und Callisto anfangen, aber der hauptsächliche Fokus liegt auf Ganymedes. Das Juice Spacecraft wird in eine Umlaufbahn um Ganymedes eingehen und da Studien, ja, wie die Umgebung um Jupiter herum mit Ganymedes wechselwirkt, durchführen. Und am Schluss, die Sonde wird am Ende der Mission auf Ganymedes crashen.
Es gibt jetzt eine ganze Reihe von Instrumenten an Bord der Raumsonde. Man möchte ja etwas lernen, man möchte etwas herausfinden. Und es gibt dann eben auch einen Aufbau, der mehrere Sensoren enthält. Und das ist dann eben PEP, das Particle Environment Package. Da ist einiges drin, unter anderem eben auch von euch. Was ist in dem Package mit drin?
Ja, also das Particle Environment Package wurde entworfen, um eigentlich alle möglichen Partikel, also Elektronen, Ionen, die es in der Jupiter-Umgebung hat, messen zu können. Und alle möglichen bedeutet hier über einen sehr weiten Energiebereich. Man startet mit, was wir als thermisch bezeichnen, das ist im Prinzip neutrales Gas mit Energien mit einem Bruchteil von einem Elektronenvolt, und man geht rauf in die Mega-Elektronenvolt, in den Mega-Elektronenvolt-Bereich, wo es auch viele Partikel hat. Und man versucht, sowohl die Energiebereiche abzudecken, die diversen Ladungszustände, in welche Richtungen sich die Partikel bewegen und natürlich, was die Partikel selber sind.
Jetzt an dem Instrument, an dem PEP, seid ihr beteiligt vom ERF, dann das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, die Universität Bern, das John Hopkins University Applied Physics Laboratory. Es gibt auch noch Teile von der JAXA, von den Japanern. Wie kommt so ein gemeinsames Instrument zustande? Also ich stelle mir vor, dass, also allein die Koordination zu sagen, wir haben jetzt ein Instrument und da sind lauter Sensoren drin. Wer macht was? Das alleine zu finden, stelle ich mir als einen Riesenakt vor. Wie kommt man dahin?
Ja, es ist natürlich nicht einfach, dahin zu kommen. Und man muss sich vorstellen, dass so ein Instrument ist, ja, ist hierarchisch organisiert. Also man hat eine PI-Institution, ein Principal Investigator, das wären wir hier am IRF für das PEP-Low-Teil. Wenn ich mich auf PEP-Low, das sind 4 von 6 Sensoren, beschränke, das sind die in Europa ja gebaut wurden. Ja, dann hat man 4 Sensoren. Jeder Sensor hat wieder seinen eigenen, ja, Hersteller, Entwickler. Jeder Sensorentwickler hat wieder selber Unterlieferanten, die über die ganze Welt verstreut sein können. Das Beispiel mit JAXA wurde erwähnt. Aber wenn wir als Beispiel den JDC-Sensor nehmen, da hat es Subsysteme drin aus Ungarn zum Beispiel, Frankreich. Und die jeweiligen Subsystemlieferanten haben natürlich wieder ihre eigenen Lieferanten, ja, eine Stufe weiter runter in der Hierarchie. Also wenn man es ja so als Ganzes anschaut, hat man ja ein großer Teil von Europa ist daran beteiligt, plus teilweise auch, ja, Länder, die etwas weiter weg sind, wie zum Beispiel Japan oder wie im Fall von PEPI die USA.
Wie fängt das an? Stellt man fest, man hat eine Wissenslücke, wir möchten gerne wissen, wie sich am Jupiter, im Jupiter-System dieses und jenes verhält, das heißt, wir möchten da etwas messen. Und man geht dann mit diesem Wunsch an Einrichtungen, dass die eben Beiträge vorschlagen? Oder was ist die Initialzündung für so ein Instrument?
Ja, also natürlich ist im Prinzip ist es der Wissenschaftler, der eine offene Frage hat. Aber das reicht ja jetzt nicht, um ein Instrument zu bauen, was man nach irgendwo hinfliegt. Ein wichtiges Teil im ganzen Puzzle ist, man braucht eine Mission, die hinfliegt. Und das ist die Stelle, was dann am ersten Mal konkret wird. Im Fall von JUICE, da hat die ESA eine Ausschreibung gemacht und gesagt, okay, wir haben hier diese Mission, die zum Jupiter fliegen soll, schlagt Instrumente vor. Das war natürlich nicht der Anfang der Story, weil auch die ESA hat ihre Vorstudien gemacht und hatte schon eine ziemlich gute Vorstellung, welche Instrumentkategorien jetzt da mitfliegen sollen. Und dann ist es freier Wettbewerb. Man beginnt Konsortien zu bilden. Wir zum Beispiel, wir haben uns gesagt, okay, wir können Partikelinstrumente bauen. Dafür schlagen wir ein Partikelinstrumentpaket vor. Und dann beginnt man seine Konsortiummitglieder zu suchen. Und wichtig dabei ist, dass man ein Gesamtpaket baut, das all die Wünsche erfüllt, die von der Forschungsseite herkommen, das machbar ist, das Technologie anwendet, die heute verfügbar ist und das alle möglichen anderen Einschränkungen erfüllt, wie es soll nicht zu schwer sein, es soll nicht zu viel Strom brauchen und, und. Und wenn man alles das mal zusammengeschrieben hat, dann reicht man so ein Proposal ein. Unser Proposal, was wir eingereicht haben für PEP, das war 1000 Seiten lang. Nachher kommt der Wettbewerb, die Auswahl, und wenn man ausgewählt wird, ja, da beginnt die Arbeit richtig, weil da muss man all das, was man im Proposal versprochen hat, jetzt wirklich tun. Und ja, ist wieder dieselbe etwas hierarchische Geschichte wie von vorhin. Ja, die einzelnen Subsystemlieferanten beginnen ja selber ihre Sublieferanten zu organisieren und zu sehen, wie man jetzt die Dinge bauen kann, die man da versprochen hat. Und auf dem obersten Niveau schaut man, dass das Ganze eine Einheit bildet am Schluss.
Das bedeutet also in dem Moment, die ESA hat also nicht gesagt, schlagt uns Instrumente für die Forschung mit Partikeln vor, sondern das, was man erforschen möchte, schlagt ihr im Prinzip zusammen mit dem dazugehörigen Instrument beides zusammen vor. Wir haben ja ein Instrument zur Untersuchung von Partikeln.
Sowohl als auch. Die ESA hat natürlich ihre Vorstudie gemacht und in der Vorstudie sind eigentlich die wissenschaftlichen Fragen formuliert, wenigstens auf sehr allgemeinem Niveau. Das heißt jetzt nicht, dass man alle diese Wünsche, die in der Vorstudie sind, erfüllen kann, wenn man ein Instrumentpaket vorschlägt. Ja, man muss auch eine Auswahl treffen. Vielleicht ist es, was weiß ich, es ist zu schwer, wenn man alles macht, also reduziert man und man versucht sozusagen eine Geschichte zu verkaufen. Wenn die Geschichte, ja, glaubwürdig ist, konsistent, sie macht Sinn, sie erfüllt alle Einschränkungen, die da sind, Gewicht, Stromverbrauch, Größe, Entwicklungszeit, die notwendig ist, dann hat man gute Chancen, dass man gewählt wird. Und dann wählt ESA. Und ja, wenn man nachher sozusagen auf der Gewinnerseite ist, dann beginnt eigentlich die Arbeit wieder von vorne, weil dann muss man all das, was sehr allgemein vielleicht versprochen wurde, jetzt genauer spezifizieren. Das passiert sowohl auf der technischen Seite wie auch auf der Forschungsseite etwas später. Also man kann nicht einfach ein Instrument bauen und sagen, ja, jetzt fliegen wir mal hin. Also man muss die Betriebsszenarien, wie man jetzt genau messen will, wenn man jetzt bei Mondo Europa vorbeifliegt, welchen Instrumentmodus will man haben, wenn man 2 Stunden weg vom Closest Approach ist, was will man machen in den 5 Minuten, wo man am nächsten beim Mond dran ist, in welche Richtung will man schauen, wie viele Daten will man produzieren. Das muss man alles ausarbeiten. Und erst wenn der Satellit nachher am Ziel ist, hat man eigentlich alle Puzzleteile, die man nachher ausführen kann und hoffnungsvollerweise funktioniert, was man geplant hat.
Wir hatten gerade schon über die Maße gesprochen. Es fing an, es gab diese Ausschreibung. Ihr habt auf diese Ausschreibung reagiert. Ihr habt das PEP vorgeschlagen und irgendwo dazwischen habt ihr euch mit anderen Mitgliedern eures Konsortiums darauf irgendwann mal geeinigt, was wer macht und dann auch entweder wer wie viel Platz zur Verfügung hat, weil die ESA konnte in dem Moment ja noch nicht wissen, was kommen würde. So habe ich es verstanden. Das heißt, bei eurer Einreichung mit dem Konsortium schlagt ihr der ESA im Prinzip mit vor, unser Instrument wird so und so viel Platz brauchen, so und so viel Strom brauchen oder sonstige Ressourcen.
Ja, also das ist natürlich ein wichtiger Teil von einem Proposal. Und für das PEP-Instrument, wir hatten faktisch drei unterschiedliche Varianten, die wir vorgeschlagen haben, mit unterschiedlicher Anzahl von Sensoren. ESA hat nachher eine vierte Variante gewählt, irgendeine Mixtur aus den drei. Aber es ist natürlich schon so, also es ist immer ein Kompromiss. Also wenn man sich die originale Fragestellung anschaut oder die Vorgabe, die daraus schreibt, ja, man kann diese Vorgaben auf unterschiedliche Arten erfüllen. Man kann ein Maxi-Approach wählen, wo man alles super genau, super präzise, super schnell misst, der aber dazu führt, dass das Instrument einfach gross und schwer wird, weil, ja, man kann einen minimalistischen Approach wählen, wo man sich sagt, okay, diese Messung hier, die geht vielleicht mit etwas weniger Qualität auch, dann wird das Instrument kleiner. Jetzt ist halt immer die Frage, was denkt man sich, wenn man jetzt so ein Proposal einreicht, hat man den guten Kompromiss gefunden? Ja, wir schlagen drei Varianten vor. Die erste Variante ist 30 Kilo, die zweite 40 und die dritte 50 Kilo schwer. Denken wir, das ist etwas, was Erfolg haben könnte. Aber dann ist durch ESA die auswählt und die sagt, okay, was auch immer, es kann 37 Kilo sein und es soll dies und das tun. Und dann, ja, wenn man einen guten Vorschlag gemacht hat, ja, dann ist man am Ziel. Wenn man einen schlechten Vorschlag gemacht hat, ja, dann wird man nicht ausgewählt.
Kann es vorkommen, dass man sagt, okay, die ESA sagt, ich nehme mal an, dass so etwas Ähnliches bei der NASA eben genauso funktioniert mit Proposals und so weiter, aber bleiben wir bei der ESA. Die ESA sagt, wir haben uns entschieden, wir nehmen die Instrumente A, B, C, D, E und F und wir haben noch etwas Platz und wir würden euer Instrument gern noch mit dazu nehmen. Dafür müsstet ihr aber jetzt in eine verbleibende Lücke passen. Gibt es solche Fälle, dass auf einen zugegangen wird und gesagt wird, uns gefällt eigentlich grundsätzlich, was ihr vorschlagt. Wir kriegen nur das, was ihr vorgeschlagen habt, noch nicht wieder unter. Könnt ihr euren Vorschlag in den verbleibenden Raum kriegen? Raum metaphorisch für irgendeine Ressource.
Ja, also natürlich geht es in zwei Richtungen. Also man wird für einen Vorschlag ausgewählt. Das heißt aber nicht, dass die Auswahl nachher sagt, ja, okay, ihr könnt das bauen, was ihr euch gewünscht habt. Es kann dann sein, dass die Vorgabe ist, ja, ihr seid ausgewählt mit diesem Konzept hier, aber es hat nur 40 Kilo, Punkt.
Okay, im Prinzip ist dann eine Auswahl unter der Bedingung, dass man sich diesen Vorgaben, dass man sich dann gemachten Vorgaben anpasst.
Es gibt dann auch diese, also im Allgemeinen, ich muss vielleicht auf deine Frage zurückkommen, dass nach einer Auswahl Ressourcen übrig bleiben, das ist ein sehr ungewöhnlicher Fall. Der gewöhnliche Fall ist andersherum, also dass die Auswahl ist da, aber ja, es ist eigentlich alles etwas zu gross und zu schwer. Jetzt vielleicht nicht zu gross und zu schwer direkt, aber es hat kein Marginal. Dann, ja, kommt die Vorgabe, okay, in dieser Phase müsst ihr 10% Reserve haben. Wo ist eure Reserve? Und da muss man einfach, ja, zurück auf, ja, zu den Büchern und versuchen, diese Reserve hinzukriegen. Oder ein Argument, warum man diese Reserve nicht braucht. Und natürlich, die auswählen auf dieser Seite, die wissen auch, wie es läuft. Also die sehen ja, ob ein Vorschlag, ja, ob der ressourcenmässig total ausufert oder ob er eine Chance hat, in den verfügbaren Ressourcen drin zu sein. Was vielleicht mal passiert ist, dass wenn sich zeigt, dass es nicht möglich ist, etwas zu bauen, was innerhalb der Ressourcen liegt, dass man rausgeworfen wird. Der umgekehrte Fall ist sehr, sehr selten. Das hat auch damit zu tun, dass die Instrumentwahl, das ist ein Wettbewerb, da gelten gewisse Regeln. Man hat, ist für Ausschreibung, man gewinnt. Und man kann nicht nachher, oh, jetzt haben wir noch etwas mehr, da gehen wir auf die Gruppe zu, könnt ihr, weil die Ausschreibung war ja ein Wettbewerb. Da werden ganz viele Leute zu klagen beginnen, wenn plötzlich ein Spezialdeal gedreht wird, nur weil jetzt da ein paar Kilo übrig sind zum Beispiel. Also das ist, so funktioniert es nicht.
Ihr habt euch auf die ESA-Ausschreibung mit dem Package beworben, Und JDC ist ein Sensor davon. Das heißt, ihr habt euch mit anderen Sensoren zusammengetan und so mit der großen internationalen Kooperation. Wir sprachen drüber und habt das gemeinsam als Package eingereicht. Was ist der Vorteil, ein solches Package einzureichen, wo ich auch glaube, dass man einen unglaublichen organisatorischen Aufwand hat, gegenüber zu sagen, wir reichen ein Instrument JDC ein und haben dann eben diesen organisatorischen Aufwand mit den anderen innerhalb dieser Ausschreibung nicht?
Ja, also der Grund, warum ein Package eingereicht wurde, das hat etwas damit zu tun, wie die Ausschreibung ausgesehen hat. Weil da gab es eine Kategorie Plasma Instrumentation und dann mit dieser Kategorie sind dann gewisse wissenschaftliche Fragen verbunden. Jetzt ist ja so, dass man kann nicht unendlich viele Instrumente haben auf einem Spacecraft. Und die originale Ausschreibung, die hat 10 oder 11 Instrumentgruppen, wie man zählt. Es ist schon so, dass wenn man jetzt ein Instrument vorschlägt, was für eine bestimmte Instrumentkategorie ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass zwei Instrumente aus derselben Kategorie gewählt werden. Weil es hat schon genügend viele andere Instrumente. Man muss sich dabei vorstellen, jedes Instrument beansprucht Ressourcen vom Spacecraft. Es braucht Poweranschlüsse, es braucht Datenanschlüsse. Das ganze Daten- und Power-Management-System auf dem Spacecraft muss die unterschiedlichen Instrumente hantieren können. Und da war schon die Einschätzung, dass für die Plasma-Instrumentgruppe, es wird wahrscheinlich ein Paket werden, was ausgewählt wird, einfach weil es besser hantierbar ist von der ESA-Seite her. Und das war der Grund, warum wir uns ein sehr komplettes Instrumentpaket vorgestellt haben. Das ist das, was wir haben möchten. Jetzt, es war natürlich Konkurrenz. Und es gab andere Beiträge in derselben Gruppe, wo weniger komplette Pakete vorgeschlagen wurden. Ja, ich kann nichts weiter dazu sagen, als die wurden nicht gewählt. Und man kann sich fragen, warum, aber die ESA hat eben entschieden, sie hätten gerne ein komplettes Paket. Das wussten wir natürlich nicht im Vorfeld. Das war unsere strategische Entscheidung, dass wir wollen ein komplettes Paket vorschlagen. Und es hat sich ausgezahlt. Aber es hätte auch umgekehrt sein können. Vielleicht hätte die ESA den Schluss gezogen, es ist zwar ein komplettes Paket, aber es ist zu gross und zu schwer.
Ihr habt jetzt das Particle Environment Package vorgeschlagen, das PEP. Und ich habe gelesen und lese es auch direkt gerade mal eben ab, ein Teilchenspektrometer zur Messung von Dichte und Richtung von neutralen und geladenen Teilchen, thermalem Plasma und neutralen Gasen im Jupiter-System. Also Teilchen, Gase, Plasma, ich glaube, da habe ich ein paar Fragen zu. Was für Teilchen findet man am Jupiter und warum möchte man die messen? Was kann man dadurch lernen?
Ja, also zuerst vielleicht Teilchen. Mit Teilchen meinen wir Elektronen und Ionen. Die Ionen, die haben natürlich verschiedene Massen. Es können beim Jupiter typischerweise vielleicht Sauerstoffionen sein oder Schwefelionen. Die haben auch eine Ladung. Die können positiv geladen sein, die können negativ geladen sein. Was diese Teilchen tun, die füllen den Raum um Jupiter herum aus. Und die wichtigste Quelle für die Teilchen, das ist der Jupitermond Io. Io hat große Vulkane und die führen ungefähr 1 Tonne pro Sekunde Material vom Mond Io in die Umgebung aus. Und das sind neutrale Gase, die Vulkane da ausspucken. Aber weil die neutralen Atome, die bleiben nicht lange neutral. Die werden ionisiert durch Teilchen, die bereits sich in der Jupiter-Umgebung befinden. Und die füllen nachher die Jupiter-Magnetosphäre aus. Also das ist die magnetische Struktur, die vom Magnetfeld vom Jupiter erzeugt wird. Und man kriegt eine Struktur, die um den Jupiter herum rotiert. Und diese rotierende Struktur, die wechselwirkt mit allen Monden, die da sind. Und das ist eigentlich das Ziel von PEP. Also wir wollen untersuchen, wie das Material in der Magnetosphäre von Jupiter, wie das wechselwirkt mit den Monden, die sich in dieser Suppe, wenn man so sagen will, die sich in dieser Suppe herumschwimmen. Und ja, man muss sich das vorstellen, wie es ist wie der Regen auf eine Fläche. Es regnet Partikel auf die Oberfläche und die Oberfläche verändert sich. Man sieht zum Beispiel auf dem Mond Ganymed, dass der hat unterschiedlich dunkles Eis. Vermutlich. Die Farbe vom Eis hat definitiv damit zu tun, wo die Gase oder die Ionen aus der Jupiter-Umgebung, wo die auf die Oberfläche herunterregnen können und wo nicht. Dann ist auch so, dass es ist ein Zweiwegprozess. Also die Teilchen, die auf diese Mole treffen, die werden selber Teilchen herausschlagen aus der Mondoberfläche und die Teilchen werden auch irgendwo hingehen. Da gibt es solche, die sind so langsam, die werden von der Gravitation der Monde wieder zurückgehalten, aber es hat solche, die sind schnell genug, dass sie den Mond wieder verlassen können und auf diese Weise wieder eigene Strukturen aufbauen. Man weiß zum Beispiel, dass der Mond Europa, der hat einen eigenen Torus, also eine eigene ringförmige Wolke, kann man sagen, aus Teilchen, die definitiv von der Oberfläche von Europa stammen. Io, ich habe schon erwähnt, eine Tonne pro Sekunde, das gibt den bekannten Io-Torus. Andere Monde haben eventuell gleichartige Strukturen, aber das ist etwas, was wir erforschen wollen.
Dann gibt es noch thermales Plasma. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja,
das sind die langsamen.
Ach so, okay.
Also das sind die Teilchen, die so langsam sind, dass sie, der Begriff thermal ist etwas schwierig, weil er wird etwas unterschiedlich verwendet. Aber thermal in dem Sinn bedeutet, dass man, wenn man eine Temperatur zuweisen will, dass man vielleicht unter 100.000 Grad ist. Jetzt, das tut nach enorm viel, aber man darf nicht vergessen, wir schauen uns frei bewegliche Teilchen an. Das heißt, wenn die irgendeinen Mechanismus haben, die diese Teilchen beschleunigen, dann kommt man sehr schnell auf relativ hohe Temperaturen. Aber thermal sind die langsamen Teilchen. Einfacher ist es in Elektronenvolt auszudrücken. Thermal ist vielleicht weniger als ein Elektronenvolt, vielleicht ein Millielektronenvolt. Die Energien, die andere Sensoren in PEP anschauen, die gehen rauf in Megaelektronenvolt. Das ist ein enorm grosser Energiebereich, den man sich hier anschaut. Und natürlich, es braucht mehrere Instrumente oder mehrere Sensoren, um das zu tun.
Dann gibt es noch die neutralen Gase.
Ja, also die Teilchen, von denen ich vorher gesprochen habe, die sich die um den Jupiter herum zirkulieren, die sind geladen, also sind Ionen und Elektronen. Die wechselwirken mit den Magnetfeldern und können sich da auf gewisse Arten bewegen und gewisse Arten nicht bewegen, weil sie eben geladen sind und wechselwirken. Aber ursprünglich, wenn das Material zum Beispiel von Io, von den Vulkanen ausgespuckt wird, das sind neutrale Atome, das ist neutrales Material, wie wir es hier auf der Erde haben. Und man sagt neutrales Gas, man meint einfach normales Gas, wie Luft zum Beispiel. Man qualifiziert es extra, um es von den Ionen und Elektronen zu unterscheiden, die einen wesentlichen Bestandteil ausmachen von dem, was wir um den Jupiter herum messen wollen. Aber das sind die langsamen.
Du hast schon gesagt, es gibt eben diese Tori um einige der Monde. Was kann man noch messen? Also was möchte man noch herausfinden?
Ja, also sind die Tori sind um Jupiter herum, nicht um die Mode.
Achso, ich dachte, ich hätte gerade verstanden.
Die Mode erzeugen die Tori.
Ah, okay.
Also man stellt sich so eine Materialquelle vor, die einfach den Jupiter herum rotiert. Und was zurückbleibt, ist ein torusförmiges Objekt, was dann eben zum Beispiel Schwefel oder Sauerstoff drin hat, der von sagen wir mal, den Vulkanen von Io herkommt. Aber der Torus ist um Jupiter herum und nicht um die Monde selber.
Die Frage mag jetzt ein bisschen seltsam klingen. Ist das ein großer Torus mit dem Material von allen oder gibt es mehrere Tori, abhängig auch davon, wo die Teilchen herkommen?
Ah, das ist etwas eine Definitionsfrage. Die Torusstrukturen, die gehen ineinander über. Und weil die Quellen so typisch sind, also der Io-Torus ist vom Mond Io erzeugt, als einen Europa-Torus, der hauptsächlich von Europa erzeugt wird, da sagt man natürlich, ja, es ist ein Io-Torus, ein Europa-Torus, aber die Strukturen gleiten ineinander über. Also es ist nicht so, dass es klare Grenzen hat zwischen den beiden. Natürlich, die Densitäten nehmen ab, aber man benennt sie wirklich nach ihrer Materialquelle, eventuell auch nach ihrer Lage. Natürlich, der Io-Torus ist der Nähe vom Io-Orbit und wird von Io erzeugt. Das ist das, was namensgebend ist. Aber die Strukturen gleiten ineinander über und die Strukturen sind nicht so, dass das Material dann im Torus drin bleibt. Das Material, das wird beschleunigt, es wird von den Magnetfeldern, die Jupiter zur Verfügung stellt, wird das Material beschleunigt und wandert dann natürlich im Jupiter-System herum. Und das ist eines der Dinge, die wir untersuchen wollen, dass diese Materialflüsse, wo geht das Material hin? Und schlussendlich kann das Material aus dem Jupiter-System rausgeworfen werden. Wenn es weit genug wegkommt, dann gibt es die Möglichkeit, dass es Richtung in Anti-Sonnenrichtung verschwindet. Das ist auch etwas, was ja wir gerne sehen möchten, wie das genau passiert.
Eine Möglichkeit, solche Messungen vorzunehmen, ist das PEP und an einem Teil davon, an einem der Sensoren arbeitet ihr. Das ist das JDC. Das ist ja, glaube ich, ein Bereich, an dem ihr beide gearbeitet habt. Wofür steht die Abkürzung?
Also JDC steht für Jovian Plasma Dynamics and Composition Analyzer. Und hier ist das Dynamics und das Composition sehr wichtig. Zum einen schauen wir eben auf die Dynamik, also auf die Teilchen, wie sie denn sich verhalten und auf ihre Zusammensetzung, das ist die Composition. Und dafür haben wir eine relativ hohe Massenauflösung in einem Teil des Sensors und eine hohe Sensitivität in einem anderen Teil des Sensors, um eben Unterschiede in der Teilchendichte zu sehen und auch Unterschiede in Massen der reinkommenden Teilchen.
Ihr könnt, wenn ich mich richtig erinnere, zum Beispiel die Richtung von Teilchen bestimmen. Wie funktioniert euer Sensor?
Okay, unser Sensor besteht aus einem Eintrittssystem, einem elektrostatischen Analysator und einer Flugzeitzelle. Und ein Teilchen, das reinkommt, fliegt in das Eintrittssystem von einem bestimmten Winkel. Also sehen wir Teilchen, die aus einer Hemisphäre kommen. Und je nachdem, aus welcher Elevationsrichtung sie kommen, wissen wir, dadurch, dass sie durchs Eintrittssystem geflogen sind, woher sie kamen. Dann gehen sie in den Energieanalysator. Da filtern wir Teilchen nach ihrer Energie, wo nur Teilchen mit einer zu dem Zeitpunkt eingestellten Energie tatsächlich durch das Instrument durchkommen, bis sie in die Flugzeitzelle kommen. In der Flugzeitzelle erzeugen wir ein Startsignal, wodurch wir, da wir 16 verschiedene Detektoren haben, eben sagen können, aus welcher Azimutrichtung sie kommen. Und mit einem Startsignal, das eben aus diesen Detektoren kommt, und einem Stoppsignal können wir die Flugzeit messen und damit auch die Masse bestimmen. Das heißt, im Endeffekt können wir sowohl die Richtung, die Energie als auch die Masse der individuellen Teilchen bestimmen. Und das für sowohl positive Ionen als auch negative Ionen.
Ihr habt mir ein Modell gezeigt heute von eurem Sensor. Ich würde mal schätzen, so ungefähr 20, 25 Zentimeter wird er hoch sein. Durchmesser, ja, auch so grob 20 würde ich schätzen. Und obendrauf habe ich eben etwas gesehen, ich würde es mal so sagen, als eine Art Kegel mit vielen Seiten. Sind das die 16 Seiten? Ist das also diese Richtungsbestimmung? Oder habe ich jetzt mir totalen Blödsinn ausgedacht?
Also es ist nicht komplett richtig. Diese 16 Sektoren, die man auf diesem Kegel obendrauf sieht, sind nicht zuständig für die Richtungsbestimmung. Das ist allerdings tatsächlich das Eintrittssystem, in dem man eben die Elevation sieht, also wie sie reinkommen. Und wenn man weiter im Sensor selber drinnen ist, hat man dann die tatsächliche Richtungsbestimmung. Aber die Gitter, die eben das Eintrittssystem abschirmen, haben auch diese Segmentierung schon. Und man kann damit quasi sagen, dass das die Sektoren sind, auch wenn das nicht wirklich der Grund ist, warum wir wissen, aus welcher Richtung die Teilchen kommen. Diese Gitter werden benötigt, weil wir im Eintrittssystem zwei Elektroden haben, die auf Hochspannung sind. Und wenn man eben Hochspannungen hat, dann kann es passieren, wenn das Feld nicht beschränkt ist, dass sie sich quasi ausbeulen und damit kann die Richtungsbestimmung ungenau werden, wenn keine Gitter da wären. Und aus diesem Grund sind die Gitter da und 16 Stück, weil es leichter zu montieren ist als ein homogenes Gitter um das ganze Eintrittssystem außen drumherum.
Ein anderer Aspekt für die Gitter ist auch noch, das wäre ein Hantierungsproblem. Spacecraft-Leute haben es gar nicht gerne, wenn die Instrumente exponierte Metallteile haben, die unter Hochspannung sein könnten. Also wenn man ein Instrument baut, in den allermeisten Fällen muss man irgendwie schauen, dass alle Hochspannungen berührungsfrei sind, in dem Sinn, dass man nicht einfach hingehen kann und etwas berühren kann, was auf Hochspannung ist. Natürlich betreibt man das Instrument nicht, wenn es am Satellit eingebaut ist und die Leute was anderes montieren direkt daneben, aber man weiß ja nie. Also zwei Funktionen, das eine ist für das Instrument selber, wie Philipp beschrieben hat, und dann halt eben keine exponierten Hochspannungen an einem Instrument. Das haben die Satellitenleute sehr gerne.
Jetzt ist das Instrument unterwegs. 2031 wird es im Jupiter-System ankommen. Dort beginnt dann die Forschung an den Jupiter-Monden. Man wird also dann von Teilchen bestimmen, die Richtung, Geschwindigkeit, die Menge an Energie, die das Teilchen enthält. Da habt ihr dann jetzt Erkenntnisse, ihr bekommt diese Daten. Was lernt ihr daraus? Also natürlich, wir wissen jetzt, diese Teilchen haben diese Energie, diese Richtung, diese Geschwindigkeit. Welches Verständnis über das System gewinnt ihr daraus, dass ihr sagt, dann wissen wir endlich, wie das und das passiert oder wie das und das passiert ist. Also was nehmt ihr daraus mit?
Ja, also die Rohdaten, die man kriegt, die enthalten wirklich genau das, was du gerade beschrieben hast. Ja, was man nachher tut, ist, man stellt einen Doktoranden ein, der diese Rohdaten analysiert. Und analysieren in dieser Hinsicht bedeutet, dass man jetzt versucht, eine physikalische Interpretation zu finden. Zum Beispiel, man fliegt bei einem Mond vorbei und man sieht, dass wenn man auf den Mond zugeflogen ist, kamen die Teilchen aus dieser Richtung und wenn man vom Mond wegflog, da kamen gar keine Teilchen mehr. Was man jetzt versucht, ist aus diesen Daten ein Modell zu erzeugen, was den Teilchenfluss um diesen Mond herum beschreibt. Das ist Schritt 1, der ist sehr deskriptiv. Aber nachher das, was eigentlich interessant ist, ist zu beschreiben oder herauszufinden, was sind jetzt genau die physikalischen Mechanismen, die dazu führen, dass diese Flüsse so aussehen, wie wir es beobachtet haben. Und es ist da, der interessante Teil drin steckt, weil das ist da, wo man lernt, wie die Umgebung um diesen Mond herum funktioniert. Und das ist das, worauf wir aus sind. Also wir wollen verstehen, wie funktioniert jetzt genau die Umgebung um diese Monde oder um Jupiter herum. Was sind die wichtigen Prozesse, die da stattfinden? Vielleicht gibt es auch unwichtige Prozesse, die wir nachher verwerfen, weil wir wissen es nicht, wir waren noch nicht da. Und als Forscher natürlich speziell interessant ist immer, wenn man was Neues findet. Wenn man sieht, diese Daten hier, die entsprechen keinem der Modelle, die wir vorher hatten, wo wir uns überlegt haben, wie könnte es aussehen. Die Wirklichkeit ist anders.
Wir hatten ja schon mal kurz darüber gesprochen. Es gibt am Anfang eine Ausschreibung der ESA, wo ein paar Fragestellungen mehr oder weniger grob schon mal drin sind. Und aufgrund dieser Fragestellungen bewerben sich Konsortien oder Menschen mit Instrumenten und Sensoren, hauptsächlich mit Instrumenten in dem Moment. Und das heißt, ihr wollt natürlich Fragestellungen, die dort schon drinstehen, mit eurem Instrument beantworten. Aber die Daten könnten eben auch noch Sachen enthalten, von denen man eben mal noch gar nicht wusste, da ist noch was und da ist noch mehr. Und das sind wahrscheinlich dann eben ganz besondere Momente oder spannende Momente, zu sagen, oh, das ist für uns wirklich überraschend und auch unerwartet.
Also für mich ist das der interessante Teil, weil ja, ich habe eine Fragestellung, ich habe ein Modell, ich komme endlich nach x Jahren hin zu diesem Objekt, kann direkt messen und ich sehe, ja, okay, das Modell war richtig. Das ist eigentlich der uninteressante Teil. Aber es ist glücklicherweise so, dass oft sind die Modelle ja nicht wirklich voll falsch, aber halt eben auch nicht voll richtig. Und manchmal gibt es den wirklich aufregenden Fall, wo es kein Modell gibt. Also man kommt hin, man sieht was und man muss einfach sagen, ja, okay, nicht vorhergesagt, wir wissen nicht, was jetzt der Grund ist, warum es so aussieht. Ich habe zwei solche Missionen erlebt, wo man viele Modelle gemacht hat und dann hat man die Messung angeschaut und dann alles große Augen und ja, die Wirklichkeit sieht anders aus. Und jetzt kann man sich denken, ja, das ist eigentlich ein Fehlschlag, weil, ja, aber überhaupt nicht. Also das ist da, wo die Forschung interessant ist. Wir wollen die Natur beschreiben. Wir wollen ja nur sekundär herausfinden, ob unsere Modelle gut genug waren. Das ist immer toll, aber die Natur ist was Eigenes. Und manchmal hat die Natur ein neues Ass im Ärmel, wo halt einfach keiner daran gedacht hat. Und das ist das, was manchmal dazu führt, dass man ja, praktisch ein neues Forschungsgebiet aufmacht. Nur weil plötzlich, hey, da ist ein Effekt, wo vorher keiner gedacht hat, dass der überhaupt existiert oder dass der eine Rolle spielt.
Was wiederum dazu führen könnte, dass zum Beispiel zur Erklärung dieses Effekts, wenn die vorhandenen Daten dafür nicht ausreichen, das vielleicht wieder mal irgendwann in einer Ausschreibung da, auftaucht, dass da man dann an der Stelle dann Mission. Eben wiederum genauer nachguckt.
Ja, da kommt die nächste Mission. Mhm. Und Use ist ja eigentlich ein Teil von so einem Prozess. Also ist ja nicht die erste Mission, die zum Jupiter fliegt. Ich meine, zuerst war Pioneer da, dann war Voyager da, dann war Galileo da. Jetzt fliegt Europa Clipper hin, okay, war noch nicht da. Ja, je mehr man misst, man findet neue Fragen. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass man hinkommt und misst und ja, jetzt ist alles erklärt, fertig. Das kommt fast nicht vor. Also die Natur hat so viele Überraschungen bereit, dass die Überraschungen werden uns so schnell nicht ausgehen.
Ihr habt jetzt diesen Sensor unterwegs im PEP. Euer JDC. Ich habe gelesen, dieser Sensor ist hier vor Ort entstanden, hier im Institut in Corona. Der ist hier gebaut worden?
Ja, der Sensor ist hier gebaut worden. Wir haben JDC hier designt. Wie vorhin schon beschrieben, er ist 28 cm hoch, zylindrisch, hat ein Gewicht von 8 Kilogramm, hat spezielle Anforderungen an das Jupiter-System. Zum Beispiel ist die Hintergrundstrahlung sehr, sehr hoch, weswegen wir viel Schilde brauchen, um eben Teilchen abzuschirmen, die aus nicht gewünschten Richtungen in den Sensor reinkommen. Und all das wird in einem Design von einem Instrument eben berücksichtigt. Zum Beispiel auch die Umgebung, in der es betrieben wird, also zum Beispiel die Temperaturen. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht zu schwer sind, nicht zu viel Strom verbrauchen, weil wir sind sehr weit außen im Sonnensystem und wir haben nur sehr begrenzte Mengen an Strom, Downlink-Daten und Sonstiges zur Verfügung. Deswegen müssen all diese Faktoren berücksichtigt werden und dann wird ein solches Instrument designt, gebaut, getestet und für JDC war das der Fall, dass das am Institut für Weltraumphysik in Kiruna passiert ist.
Jetzt gibt's natürlich eine ganze Menge Dinge, die da dann hineingehören. Also ich habe jetzt diese Modelle gesehen. Das war erstmal ein ordentlicher Batzen Metall, wenn ich das mal so etwas salopp sagen darf. Aber natürlich, da drin ist dann der eigentliche Sensor. Welche Bestandteile eures Sensors konntet ihr hier vor Ort fertigen? Was musstet ihr zukaufen, irgendwo bestellen? Oder habt ihr hier tatsächlich solche Werkstätten, dass ihr den größten Teil selber machen könnt?
Also, wir haben hier einen Ingenieurskorridor sozusagen, in dem wir die elektronischen Boards alle selber herstellen, selber designen. Wir haben von der Fertigung hierher haben wir einen Workshop im Haus. Wir haben einen mechanischen Ingenieur, der uns unsere Instrumente designt. Der Workshop baut die Teile alle. Wir haben im Fall von JDC kleine Ausnahmen. Zum Beispiel haben wir zwei Boards, die nicht im Haus hergestellt wurden. Und wir haben dadurch, dass der äußere Zylinder ein Tungsten ist, also Wolframkupfer, ist ein schwer zu fertigendes Material, weswegen wir den von außerhalb geordert haben. Aber abgesehen davon wurde alles im Haus hergestellt.
Zu so einem Prozess, bis man natürlich dann einen fertigen Sensor oder auch ein fertiges Instrument hat, gehört natürlich auch Testing mit dazu. Jetzt frage ich mich natürlich bei eurer Aufgabenstellung, wie testet man JDC?
Also, um einen Sensor oder auch ein Instrument zu testen, hat man eine relativ lange Testkampagne. Es gibt unterschiedliche Ansätze, in welcher Reihenfolge die Tests ausgeführt werden. Was wir machen ist, wir fangen mit einem mechanischen Test an, der im Endeffekt den Raketenstart simuliert, wo wir eben sehen, ob irgendwas kaputt gehen kann im Sensor oder ob wir irgendwo einen Fehler haben, der eben dazu führt, dass was kaputt geht. Danach kommt ein Thermalvakuumtest, wo wir die Weltraumumgebung, in der das Instrument eben arbeiten wird, simulieren und schauen, dass es in allen Temperaturbereichen, die das Instrument erfährt, auch betrieben werden kann. Im Fall von JDC ist das von ungefähr minus 40 Grad bis plus 60 Grad Celsius. Und danach kommt eine Kalibration, um eben zu verstehen, wie der Sensor sich verhält und was wir sehen würden unter bestimmten gegebenen Bedingungen, um eben dann im Weltall auch die Daten, die wir kriegen, interpretieren zu können. Und dann, nachdem wir JDC zum Instrument gegeben haben, also dann zu Peplow in dem Fall, haben wir zusätzlich noch einen EMC-Test gemacht, um eben zu schauen, dass wir von der elektromagnetischen Strahlung, die das Instrument selber abgibt, unter einem bestimmten Level sind, weil diese Strahlung andere Instrumente auf Juice beeinflussen könnte.
Dieses Testing, da sind ja nun teilweise ziemlich spezielle Sachen dabei. Ich nehme mal an, die könnt ihr nicht alle hier vor Ort machen.
Wir haben tatsächlich einen mechanischen Shaker im Haus, mit dem wir JDC testen könnten. Wir haben den für Juice gekauft, allerdings kam er leider zu spät. Deswegen ja, das Vibrationstesting haben wir nicht im Haus gemacht, genauso wie das EMC-Testing. Aber alles andere haben wir in-house gemacht.
Jetzt ist Juice letztes Jahr gestartet, im April, also 2023, ist unterwegs. Ich habe mir sagen lassen, es läuft auch alles ziemlich gut. Und es gab ein bisschen Probleme mit einem Boom, die wurden behoben. Und dieses Jahr gab es dann ein Ereignis, da gibt es auch eine Podcast-Episode hier dazu, nämlich der LEGA, der Doppelflyby an Mond und Erde. Und ich hatte mich da schon mit Leuten unterhalten, das konnte man sich ja auch anhören, dass eben Instrumente für diesen Doppelflyby im Einsatz waren. War PEP und JDC mit im Betrieb? Habt ihr dort Messungen vorgenommen?
Ja, also für den LEGA, PEP war in Betrieb, nicht vollständig. Das hat damit zu tun, dass sobald man ein Instrument im Weltraum hat, man ja führt ein Commissioning durch, wo man das Instrument sehr, sehr vorsichtig einschaltet und schaut, wie es sich verhält. Und das Commissioning für PEP als Ganzes, das ist noch nicht abgeschlossen. Aber für die Teile, was abgeschlossen ist, ja, da hatten wir Instrumente in Betrieb. Zum Beispiel JDC hat sein Commissioning vollständig absolviert und war jetzt beim LEGA. Wir haben es eingeschaltet und haben geschaut, was wir für Daten kriegen. Und ein Vorbeiflug an der Erde ist ja in dem Sinne interessant, dass wir ungefähr wissen, was wir zu erwarten haben. Also ist ein guter Test, um zu sehen, ob das Instrument wirklich gut funktioniert und den Start überlebt hat und so weiter.
Also es geht darum, beim Jupiter, wisst ihr, schickt ihr ja das Instrument hin, um zu lernen, wie es beim Jupiter ist.
Ja.
Bei der Erde wissen wir es. Bei der Erde wissen wir schon. Das heißt, ihr habt eine schöne Referenz, eure Messungen, die ihr bei dem LEGA gemacht habt, mit dem zu vergleichen, was man schon über die Erde weiß und so herauszufinden, das Instrument funktioniert so, wie wir es erwarten.
Ja, also der LEGA-Vorbeiflug ist ja eine Testübung, ist so wie eine Feuerwehrübung. Man schaut, alles funktioniert. Wir sehen ungefähr diese Teilchen, die wir erwarten zu sehen. Aber es ist natürlich nicht genau dasselbe. Wir haben zum Beispiel LEGA verwendet, um herauszufinden, wie die Strahlungsabschirmung funktioniert. Die Erde hat auch einen Strahlungsgürtel. Man hat etwas gesehen natürlich von dem. Aber der irdische Strahlungsgürtel, also die sind in der Intensität Kleinkram im Vergleich zu Jupiter. Das heisst, man hat natürlich Effekte davon gesehen. Wir haben uns überlegt, sind die Effekte proportional, so wie man erwarten würde, wenn man jetzt bei der Erde vorbeifliegt. Aber es ist halt eben nicht dasselbe. Also bei Jupiter wird die Umgebung ist anders. Und das Instrument wird etwas anders reagieren, aber es ist trotzdem ein sehr guter Test. Also man kann viele Aspekte kann man verifizieren, wie eben Strahlungsempfindlichkeit mit gewissen Einschränkungen, wie das Instrument reagiert auf Partikel aus unterschiedlichen Richtungen, die gleichzeitig auftauchen. Das ist so, wenn man das Instrument kalibriert, man hat einen Teilchenbeam, der kommt aus einer Richtung und da kann man sich schon fragen, wie reagiert jetzt das Instrument, wenn Teilchen aus zwei Richtungen gleichzeitig kommen. Das ist etwas schwierig zu machen im Labor, aber ein LEGA-Vorbeiflug ist natürlich da ein sehr, sehr guter Test von das. Man lernt sehr viel über das Instrument.
Und für euch ist es gut ausgegangen? Also ihr seid mit den Ergebnissen dieses Tests zufrieden?
Ja, definitiv. Also wir haben ja gesehen, das Instrument funktioniert wie erwartet. Das heißt, wir haben keine unerwarteten komischen Sachen gefunden in den Daten. Also das sah alles so aus, wie wir uns gedacht haben, wie es aussehen soll, wenn man bei der Erde vorbeifliegt. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wenn man dann bei Jupiter ist, dass da keine Überraschungen auftauchen, aber wenigstens all die wir bei der Erde uns hätten, die wir uns hätten vorstellen können, all das ist nicht eingetroffen, alles hat funktioniert so, wie es sollte. Und das ist schon immer etwas sehr Beruhigendes, weil es ist ein kompliziertes Instrument und es hat viele Möglichkeiten, wie irgendwas schief gehen könnte.
Habt ihr weitere Instrumente im All? Ich habe an der Vitrine hier schon so ein paar Modelle gesehen. Ihr seid ja anscheinend schon eine ganze Weile mit dabei. Was von euch ist sonst im All?
Ja, also ich zeige dir nachher diesen netten Plot IRF im Sonnensystem. Wir sind an enorm vielen Stellen im Sonnensystem mit unseren Instrumenten. Ich gehe mal von innen nach außen. So, also Merkur. Da hat es zwei Instrumente drauf, wo wir beteiligt sind, auf Pepicolombo. Venus, im Moment haben wir kein Instrument da, aber wir hatten ein sehr erfolgreiches Instrument auf der Venus Express Mission. Um die Erde, ich lasse die Erde mal weg, weil zu nahe, aber den Mond. Auf dem Mond haben wir ein Instrument auf der Mondrückseite, was auf dem Chang'e 4 Rover montiert ist. Wir hatten diesen Sommer ein Instrument auf Chang'e 6 drauf, was nur eine kurze Operationszeit hatte, weil das war eine Sample Return Mission. Wenn wir weiter rausgehen im Sonnensystem um Mars herum, haben wir Mars Express. wo wir das Aspera-Instrument drauf haben. Da kommen wir zu Jupiter, da fliegt gerade Juice hin. Wir haben schon darüber gesprochen. Wir waren auf Rosetta drauf, zum Kometen Churyumov-Gerasimenko. Wir hatten eine Beteiligung auf Cassini. Ja, das ist so ein kleiner Querschnitt durch das Sonnensystem. Wirklich aktiv im Moment, ja, das ist Pepe Colombo, weil man sich da der Orbit-Insertion nähert. Unser Instrument auf der Rückseite vom Mond und Mars Express und Juice. Und dann habe ich, glaube ich, alle auf der Liste.
Arbeitet ihr schon an etwas, was danach kommt, was als nächstes starten soll, also von dem ihr auch schon erzählen mögt?
Also es gibt haufenweise Ideen. Es gibt haufenweise Proposals, die geschrieben werden für alle möglichen Sachen. Sehr populär ist der Mond, aber auch Mars ist interessant. Wir hatten waren einem Proposal beteiligt ins äußere Sonnensystem. Wir hatten Ideen für eine interstellare Mission, wo man das Sonnensystem verlässt. All diese Geschichten sind alle schön und interessant, aber die allermeisten werden nie gewählt. Also auf eine erfolgreiche Wahl, wie zum Beispiel bei Juice, ja, da kommen vielleicht 20, 30, die nie irgendwo hinkommen. Und ja, es hat dauernd solche, die dann wieder sang- und klanglos verschwinden.
JDC ist unterwegs mit Juice. Ihr habt den Lunar Earth Doppelflyby hinter euch gebracht, erfolgreich. Was macht JDC jetzt? Ist das Instrument und somit JDC als Sensor einfach aus und wird irgendwann wieder eingeschaltet? Oder ja, macht ihr Dinge zwischendurch?
Also die allermeiste Zeit ist es aus. Es ist nicht nur das Instrument, was aus ist, also PEP, was aus ist. Der ganze Satellit wird auf kleiner Flamme gefahren. Es gibt dann periodische Aktivitäten, also man hat Checkouts, wo man alles kurz mal rauffährt, schaut, funktioniert es noch, etwas testet und dann wieder runterfährt. Da gibt es verschiedene Flyby-Aktivitäten. Also LEGA war ja ein typisches Beispiel jetzt. Es kommt der nächste Flyby
Venus,
ist Venus, ist Venus, da wird man natürlich wieder irgendwelche Aktivitäten haben, weil man näher an der Sonne ist, sollte es limitiert sein, aus thermischen Gründen. Und so wird es eigentlich weitergehen, bis man bei Jupiter ist. Es ist immer etwas ein Konflikt auf eine Art. Man möchte so wenig von der Lebensdauer der Instrumente verbrauchen, die man hat, weil nichts funktioniert ewig. Aber auf der anderen Seite möchte man sich davon überzeugen, alles funktioniert immer noch. Und das sind nicht nur wir mit den Instrumenten. Die Spacecraft hat genau dasselbe Problem. Da hat man diesen Kompromiss. Also man fliegt, man tut nichts und nach einer Weile schaut man wieder etwas genauer hin, schaltet gewisse Sachen ein und dann wieder aus und weiter geht's zyklisch, bis man beim Ziel ankommt.
Dann wünsche ich für diese lange Reise und für alles, was da kommt, ganz viel Erfolg. Vielen Dank für eure Zeit und toi toi toi, Dankeschön.
Dankeschön.
Danke auch von mir.
Vielen Dank an Dr. Martin Wieser und Philipp Wittmann für das Interview und die Einblicke in das Institut. Das Titelbild dieser Episode zeigt meine Gesprächspartner vor einem Modell der Raumsonde Juice. Rechts sieht man Philipp Wittmann, er hält auf dem Bild einen Mockup des JDC-Sensors in den Händen. Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen. Mit dabei ist dieses Mal die erwähnte Doktorarbeit für den JDC-Sensor, die von Philipp Wittmann geschrieben wurde. Dazu habe ich nochmal alle bereits erschienenen Episoden zu Juice verlinkt, unter anderem mit Gesprächen zu den Instrumenten Gala und Janus und Beschreibungen von der ESA und dem DLR zum Doppel-Flyby-Manöver an Erdmond und Erde. Zu finden sind die Links in den Shownotes und im Web unter aufdistanz.de bei dieser Episode.
Auf Distanz ganz nah.
Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. In dieser letzten Rubrik geht's wie immer kurz um den Podcast selber. Da möchte ich mich zunächst bedanken. Seit der letzten Episode gab es wieder finanzielle Unterstützung für den Podcast. Es unterstützen Michael, Vera und Björn. Vielen, vielen Dank euch. In der letzten Episode habe ich es schon erwähnt, aktuell arbeite ich Themen ab. Es folgen noch 3 Episoden zur Startkampagne von Marfois 15. Davon ist eine bereits fertig, die ist in der Reihenfolge aber etwas weiter hinten. Aber die nächste Episode ist schon in der Nachbereitung. Außerdem wird es noch Episoden geben zu den Tagen der offenen Tür beim Raumflugkontrollzentrum ESOC in Darmstadt und beim Technikzentrum ESTEC in Nordwijk. Da habe ich jeweils eine ganze Reihe von Interviews aufgezeichnet. Ich besuchte außerdem dieses Jahr einen Feldtest für das WAMEX-Projekt. Da geht es um die Suche nach nicht-terrestrischen Lebensformen im Wallis Marineris auf dem Mars. Dazu könnte ein Schwarm aus Drohnen zum Einsatz kommen, bestehend aus Rovern, Schreitrobotern und Flugdrohnen. Aufnahmen habe ich auch noch für eine Episode zum S-Track-Netzwerk der ESA und zur Spacetech Expo Europe 2025 in Bremen. Es kommt also noch ein bisschen was, da steckt noch ein bisschen Arbeit für mich drin, aber ich möchte das natürlich jetzt so schnell wie möglich veröffentlichen. Bis dahin wünsche ich nochmal eine gute Zeit zum Jahresende und einen guten Start ins Jahr 2026. Wenn alles klappt, erscheint zwischen den Feiertagen die nächste Episode. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.